Liebe Jule, hier ist der Wolf Lotter und ich würde dir wahnsinnig gern mit dieser Nachricht zum Geburtstag gratulieren und zur 300. Sendung. Du bist ein leuchtender Stern der Professionalität am deutschen Podcast-Himmel und das hat mich immer sehr hingezogen zu dir und zu dem, was du tust und wie du es machst. Das ist nicht die Regel und deshalb wünsche ich dir, du große Ausnahme, viele, viele Jahre noch mit Podcasts und viele Gespräche, auch mit mir und interessanten Leuten. Ansonsten wünsche ich mir einfach nur, dass du so bleibst, wie du bist, weil besser geht's eigentlich nicht. Ich danke dir, dein alter Wolf.
300 Folgen, das ist kein Podcast mehr, das ist die Bibliothek für neues Arbeiten. Deutlich geprägt durch deinen unglaublichen Humor und dem Konkretitismus, nämlich der Frage, hey, warte mal, das klingt alles cool, aber was heißt das an einem Dienstag um 15 Uhr für Schrauben, Huber und Co.KG? Mach dich so besonders. Danke, dass du die umhüllten Buzzwords in Praktiken übersetzt und dich dabei nicht ganz so ernst nimmst.
Hi, ich bin Karin Lausch. Und ich hatte selbst schon das Vergnügen, im großartigen Good Work Podcast von der lieben Jule zu sein. Aber vor allem höre ich ihn am liebsten selbst. Liebe Jule, was soll ich sagen? Happy Birthday und herzlichen Glückwunsch zu 300 großartigen Folgen Good Work, dem besten Podcast, wenn es um moderne Arbeit geht. Und ich freue mich schon auf die nächsten 300 Folgen.
Hallo liebe Jule, hier ist Miriam Stanitzky von Westwing. Herzlichen Glückwunsch zur 300. Folge und alles, alles Liebe zum Geburtstag. Jule, ich erinnere mich noch so gern an unser Gespräch zurück. Und genau das ist dein Talent. Du schaffst es, eine Atmosphäre zu kreieren, in der Gedanken einfach fliegen. Good Work ist deshalb für mich kein Podcast, den man mal ebenso nebenbei hört. Es ist einer, bei dem man innehält, mitdenkt und auch noch Tage später über einzelne Sätze reflektiert. Also vielen, vielen Dank, dass ich ein kleiner Teil davon sein durfte. Ich wünsche dir und deinem Team alles, alles Gute für das Jubiläum. Auf die nächsten 300 Folgen. Macht weiter so.
Good Work ist für mich der Resonanzraum der Arbeitswelt. Jule verbindet Tiefe, Humor und echte Expertise und macht Zuhören zu einem intellektuellen Vergnügen. Ich bin Isabel Gebien und ich freue mich über alles, was von dir folgt, liebe Jule. Danke für deinen Podcast.
Also ganz simplistisch ausgedrückt, Trendforschung ist eine Kunst der Gegenwart und Zukunftsforschung ist dann die Extrapolation von meistens wollen die Leute ja Prognosen, die interessieren heutzutage eigentlich ehrlicherweise niemanden, weil
Christian, das sagst du so einfach, Prognose. Ich habe das Gefühl, die Leute wollen alle Prognosen. Ist es klar, dass die schwer zu stellen sind, aber der Wunsch ist doch noch da, oder?
Die Leute wollen Propheten, nicht Prognosen. Menschen können mit Prognosen nicht umgehen. Wenn ich dir anfange aufzuzeichnen, dass dieses und jenes sich in diese Richtung bewegt und mit gewissen Prozentsätzen ausstatten, hast du schon längst abgeschaltet. Für Prognosen hat keiner Platz und vor allem funktionieren sie auch rückwirkend nicht.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute hier zu einer ganz besonderen Folge. Ganz besonders feierlich. Es ist die 300. Folge. 300. Und ich sag, wie es ist. Sie fällt auch noch auf meinen Geburtstag. Also, ihr könnt es wahrscheinlich auch ein bisschen hören. Ich grinse von einem Ohr bis zum nächsten. Und das hat was mit der Feier zu tun, aber auch mit meinem Gast. Denn es ist fast schon eine Good Work Jubiläumstradition, dass jemand aus seiner Familie hier zu Gast ist. Die Nummer 100 war sein Vater. Und das ist viel entscheidender, der Name steht für Zukunft wie kaum ein anderer. Man könnte fast sagen, die Future Family, das ist sie. Und zwar er, sein Vater, seine Mutter sind in Sachen Zukunft unterwegs. Ich spreche von Tristan Hawkes. Er ist Zukunftsforscher, er ist Trendforscher. Was das eine vom anderen unterscheidet, wird er uns sagen. Genauso wie, wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Aber wir werden definitiv darüber sprechen, wie wir künftig vielleicht auf Arbeit schauen werden. Und er hat da manchmal unbequeme Thesen am Start, gilt vielleicht sogar als Enfant terrible der Szene. Und wie viel Enfant und wie viel Terrible noch in ihm steckt und wie viel Zukunft, das erzählt er uns am besten selbst. Und ich mache jetzt erstmal die Tür auf und sage, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Nummer 300 hier mit uns feierst, lieber Tristan. Herzlich willkommen bei Good Work.
Ja, ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt aber schon über 30, also kein Enfant terrible mehr. Ich benehme mich jetzt.
Du bist, naja, also mir fallen da etliche Enfants terrible ein. Die sind zweimal 30 und noch älter und gerieren sich immer noch wie Enfants, oder?
Da müssen das wird mir wahrscheinlich auch passieren. Gucken, ja, ja, recht hast
du. Das ist nicht an das Alter gebunden. Also ich kläre das jetzt nochmal auf mit der logischen Konsequenz. Die Nummer 100 war dein Papa, dein Vater. Ist es eigentlich Papa oder Vater?
Dad,
oder Vati?
Lustigerweise.
Dad.
Also Englisch.
Okay. Und er verabschiedete sich mit den Worten, wir sehen uns in der Zukunft. Ja, passt ja. Wir sind aber jetzt heute bei dir und wir starten sehr persönlich, nämlich mit der Standard-Good-Work-Frage, nämlich, lieber Tristan, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich bin eigentlich sehr gut in den Tag gestartet, weil ich jetzt gerade zum Ende meiner Vortragssaison komme und mich jetzt auf wirklich auch darüber freue, mal einfach vorm Rechner zu sitzen und zu arbeiten und nicht die ganze Zeit on the road zu sein. Und es war heute so einer dieser Tage, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, einfach den ganzen Tag lang durch Briefings, Calls, Interviews und ich habe richtig Bock drauf. Deswegen habe ich richtig gut gestartet.
Es fühlt sich fast so ein bisschen so kuschelig an. Also zumindest ist das mein Gefühl, oder? Wenn man so einen Tag hat, wo man das Gefühl hat, die Außenwelt ist ein bisschen draußen und man kann so ein neues Buzzword, ein bisschen Deep Work machen, oder?
Ja, weil vor allem so im Auto oder im Hotel ist es irgendwie nicht ganz dasselbe. Dieser Flow-State ist natürlich schwer zu erreichen, aber ich komme da nach ein paar Stunden vom Rechner doch auch noch manchmal rein. Und das funktioniert eben nur, wenn man meiner Erfahrung nach zumindest in einem gewohnten Umfeld ist und sich auch doch freut.
Stichwort gewohntes Umfeld. Also ist das für dich ein Thema, wir kommen ja auch noch zur Zukunft der Arbeit, wo du sagst, da legst du total viel Wert. Ich habe so Vorstellungen, dass ihr auch als Familie sehr viel Wert auf Ästhetik legt. Ist das ein Thema, was dich auch umtreibt oder sagst du, naja, wollen wir es jetzt mal nicht zu hoch hängen?
Also Ästhetik, die Ästheten in der Familie sind ganz sicher mein Bruder, weil der kommt aus dem künstlerischen Bereich und meine Mutter ebenso. Ich glaube, ich bin eher Pragmat, was das angeht. Zumal ich auch nicht den Luxus habe, weil ich momentan so viel unterwegs bin. Ist ganz lustig, da kriege ich immer schwere Unterstellungen, aber es stimmt auch. Da ich ja eigentlich immer fast jeden Tag all meine Sachen wieder zusammenpacken muss aus dem Hotel und weiter zum nächsten Ort muss, mag ich so ein bisschen Chaos an den Orten, wo ich ein bisschen länger verweile, eigentlich sehr gerne, weil ich mich da dann irgendwie wohliger und zuhausiger fühle. Es ist ganz komisch, kann man sich natürlich vorstellen, ist vielleicht auch nur eine Ausrede aus meiner Kindheit, dass ich mein Zimmer nicht gerne aufgeräumt habe, aber ich merke schon, dass so ein gewisses leichtes Chaos, da fühle ich mich dann immer ein bisschen wohler und heimeliger als immer in diesen kalten Hotelzimmern, die ich wieder alles zusammenpacken muss und los muss.
Ich hatte eine Freundin in Studienzeiten und die fing dann nach dem Studium bei McKinsey an und die hat sich, wenn sie als Beraterin unterwegs war, die war eigentlich auch eher so typ chaotisch, also eher so eine feinsinnige Künstlerseele, auch ganz spannend, dass die dann in diesen Einstieg gewählt hat und die hat sich dann immer irgendwelche Tücher mitgenommen und hat damit ihr Hotelzimmer dekoriert, damit so ein bisschen gebrochen wurde mit dieser vernünftigen Umgebung und dass sie da so ein bisschen ihren kleinen Fußabdruck hinterlassen konnte. Das fand ich total schön.
Das ist ein guter Tipp.
Vielleicht kannst du auch mal machen. Ja, ich glaube, kleine Reminiszenz an meine Lufthansa-Zeit. Wir nannten das dann gelungene Möblierung oder eigene Möblierung. Machen Menschen auch im Flieger. Nehmen sich ihre eigenen Socken mit und Pullover. Und vielleicht hast du ja sowas auch. Wir steigen ein. Ich habe eine ganz, ganz banale Frage, nämlich, wie geht's in der Zukunft, Tristan? Du bist doch Zukunftsforscher. Leg sie uns mal auf den Tisch des Hauses. Packen wir mal das Stethoskop aus. Wie geht's dir denn? So Herz, Nieren, Magen?
Ich würde sagen, nicht gut, beziehungsweise Diagnose ist mittlerweile unmöglich geworden, weil sich die Zukunft irgendwie hinter so einen Nebel zurückgezogen hat. Also was ich schon wahrnehme, gerade weil ich ja auch zu einem gewissen Grad für, ich habe das mal so genannt, wütenden Optimismus stehe, aber da ist ja noch das Wort Optimismus drin, dass das den Leuten momentan sehr schwer fällt. Ja, also es gibt da so einen ganz schlauen Sager, die Leute sind gefühlt gefangen zwischen dem Ende des Monats und dem Ende der Welt Und da ist dann für die mittelfristige Zukunft, die für uns wirklich interessant ist, so 5, 10, 15 Jahre, eigentlich wenig Spielraum. Man sieht das ja auch im politischen und ökonomischen, gerade vor allem in Deutschland, gerade in der Dachregion, also zumindest Österreich und Deutschland, dass da die Stimmung wirklich schlechter ist als die Realität. Aber das führt immer dann dazu, dass die Zukunft irgendwie verschwindet. Und deswegen höre ich auch großteils Argumente dafür, dass die Zukunft auch eigentlich in der Vergangenheit liegen soll. Das ist immer gerade im Diskurs rund um die Arbeitswelt, muss ich dir nicht sagen, dass irgendwie es jetzt so Sehnsüchte in eine frühere Zeit gibt, die natürlich Blödsinn sind, aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil die Zukunft eben so unerreichbar wirkt, dass man sich dann lieber dahin zurückflüchtet an etwas, das man kennt. Und das ist, glaube ich, mal mein ärztlicher Befund der Lage.
Ja, Nostalgie, sage ich gerne an der Stelle, Nostalgie ist ja wie so die gut gelaunte Schwester der Sentimentalität oder der Melancholie. Mhm. Was ist es im Moment eher? Ist es wirklich so eine Nostalgie oder ist es schon richtig Melancholie, was so nicht nur durch die Arbeitswelt, sondern durch die Gesellschaft wabert und woher so dieser Rückgriff kommt, diese Regression in vielleicht das in die gute alte Zeit, die wahrscheinlich nie so gut war, wie wir sie uns herbeifantasieren.
Ja, ich glaube, sie ist vor allem ein süßes Gift. Ja, also das ist, glaube ich, die große Gefahr dahinter. Und es stimmt natürlich, das ist im Ende Selection Bias. Also alles, was in der Vergangenheit grässlich war, hat man entweder verdrängt und verarbeitet. Also bleiben natürlich nur die positiven Sachen übrig. Und es ist ja jetzt mittlerweile schon an dem Punkt, finde ich total interessant, gerade im Kontext von Wirtschaft und die junge Generation, die jetzt das Gefühl hat, der Generationenvertrag geht nicht mehr auf, die sehen sich jetzt zurück in eine Zeit, die sie selber ja nicht mal mehr kannten. Also nur aus Erzählungen. Und da sieht man natürlich schon, warum es auch verdammt wichtig ist, dass wir wieder eine Zukunft uns erkämpfen. Und da bin ich eigentlich dran. Also ich möchte wieder Visionen für eine Zukunft zeichnen, für die es sich auch zu kämpfen lohnt. Weil wenn wir das nicht haben, dann ist die Flucht in die Vergangenheit sehr nachvollziehbar.
Also ich packe nochmal dieses Wörtchen hier mir ein bisschen näher vor das Mikrofon sozusagen, der wütende Optimist, da kann man ja sagen, also eine Wut kann ja sehr zerstörerisch sein, also die kann ja etwas wirklich zerschlagen, noch nicht mal so unbedingt mit der Intention, etwas Neues aufzubauen, aber sie kann ja genau sich daraus speisen zu sagen, ich nutze die Wut als konstruktive Kraft, als kreative Kraft und ich hätte jetzt natürlich eine Vermutung, wo es bei dir hingeht, aber überlasse dir die Auflösung mal lieber.
Weil mir aufgefallen ist, dass die Optimisten, wenn du jetzt momentan sagst, du bist Optimist, dann finden dich alle süß, naiv und in erster Linie dumm. Ja, und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Die Pessimisten haben gerade ordentlich viel Munition. Man muss nur jede deutsche Talkshow andrehen und man sieht ja schon, wie die Munition da verschossen wird.
Und verdammt oft recht. Sie haben auch noch so oft recht, ja?
Wäre ich vorsichtig mit. Also kognitiv haben sie vielleicht recht, statistisch oft nicht. Aber das ist in der Zeit der Emotionen und einer medialen Welt der abrufbaren Empörung natürlich nicht zu vermeiden, dass es im Ende eher um das Kognitive und um die Wahrnehmungsfrage geht. Die Wut, und du hast es vorhin schon angesprochen, Regression, ja, also die politischen, die ökonomischen Kräfte, die ja in die Regression zurück wollen in die Vergangenheit, die haben ja vor allem Unmengen an Wut. Die sind ja richtig energiegeladen. Das spürt man schon, ja, wie sie reden, wie sie agieren. Und mein Anliegen ist es eben, nicht so ein süßer, naiver, pazifistischer Optimist zu sein, sondern die Wut als Energie, ja, die kann zerstörerisch, die kann aber auch konstruktiv sein, zu nehmen und sozusagen gegen sie zu richten. Ja, also mit denselben Waffen dagegen anzukämpfen, weil sonst passiert nichts. Ja, gerade auch, muss man ehrlich sagen, in einer Welt, wo soziale Medien, das wissen wir, und da passiert sehr viel des Diskurses, vor allem Wut auch belohnen, wäre ich ja blöd, das nicht zu verwenden. Ja, dann kann ich zwar so optimistisch sein, wie ich will. Das sieht man ja so ein bisschen in den ganzen Good News Trends, die nie verfangen, weil die einfach keine Emotionen da wecken, außer so leichte Positivität. Aber der Homo sapien ist leider in seiner Konstruktion eher Angst und Wut getrieben. Das hat evolutionäre Gründe. Und deswegen möchte ich diese Waffe eigentlich nehmen und nutzen als Energie. Mhm. Und wenn ich das so ein bisschen erkläre, und ich mache das ja auch oft auf Bühnen, dann merkt man schon, dass es das auch eine ansteckende Kraft hat, weil das mal was trifft, was sie noch nicht gehört haben. Das ist ja auch ein ambivalenter Begriff. Das ist ja eigentlich fast ein Widerspruch. Und ich glaube eben nicht. Deswegen wütender Optimist, weil ich verdammt nochmal etwas von der Zukunft verlange. Wir haben es so weit geschafft. Ich habe jetzt keine Lust, macht da auch nicht mit, nur weil wir jetzt gerade mit einer neuen Informationstechnologie konfrontiert sind, wieder hunderte Jahre Regress zu machen. Da mache ich nicht mit.
Stehst du nicht für zur Verfügung, um es mal so auszudrücken. Zukunft ist die Überschrift, habe ich gesagt. Und ich glaube, so richtig vorstellen muss ich dich nicht. Aber ich tue es der guten Ordnung halber nochmal. Viele werden sich noch an die Zeit erinnern, als euer Name, ich sage an der Stelle nochmal, euer Name auch verknüpft war mit sowas wie Megatrends. Das ist jetzt ein Stück weit eure persönliche Vergangenheit. Ihr habt jetzt ein Future Project gegründet, da bist du Co-Founder. Vielleicht fangen wir mal, bevor wir uns da näher mit befassen, was so eure Suchfelder sind oder eure Suchheuristiken vielleicht eher, mal mit der Abgrenzung an. Wie unterscheidest du denn persönlich Zukunftsforschung von Trendforschung? Weil man muss nur einmal bei Google Hawks eingeben, da kommt sofort das Wort Trend. Und dann würde man sagen, ja Moment mal, ist das jetzt eine Sache von, sagen wir mal, Zeithorizonten, die man unterschiedlich betrachten kann? Oder wie trennt sich das eine von dem anderen?
Also ganz simplistisch ausgedrückt, Trendforschung ist eine Kunst der Gegenwart und Zukunftsforschung ist dann die Extrapolation von, meistens wollen die Leute ja Prognosen, die interessieren heutzutage eigentlich ehrlicherweise niemanden, weil Prognosen...
Stopp, Christian, das sagst du so einfach, Prognose. Ich habe das Gefühl, die Leute wollen alle Prognosen.
Nein.
Ist es klar, dass die schwer zu stellen sind, aber der Wunsch ist doch noch da, oder?
Die Leute wollen Propheten, nicht Prognosen. Menschen können mit Prognosen nicht umgehen. Wenn ich dir anfange aufzuzeichnen, dass dieses und jenes sich in diese Richtung bewegt und mit gewissen Prozentsätzen ausstatten, hast du schon längst abgeschaltet. Für Prognosen hat keiner Platz und vor allem funktionieren sie auch rückwirkend nicht. Also vielleicht mal ein ziemlich leichtes Beispiel, ja, wenn jemand gesagt hat, damals, gehen wir ein bisschen zurück, Hillary versus Trump, meine Prognose, 70% gewinnt Hillary, 30% gewinnt Trump, dann gewinnt Trump, sagen alle, die Prognose stimmte nicht. Ja, also kann man sowieso vergessen, weil
das ist 30%, Comedy, oder?
Ja, 30% trifft auch immer ein Drittel ein. Ne? Also insofern, die Leute denken, dass sie Prognosen wollen, eigentlich wollen sie Propheten. Sie wollen Leute, die ihnen sagen, an diesem und jenem Zeitpunkt wird dieses und jenes passieren. Ja, und das ist nachvollziehbar. Die menschliche Historie ist voller Propheten, über die auch eine Menge Bücher geschrieben wurden. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Also, das ist, ich merke auch, das hängt auch vielleicht mit meinem Alter zusammen, dass ich eher im trendforscherischen Bereich unterwegs bin. Und das hat momentan auch gute Gründe, weil es natürlich nicht mehr eine Gegenwart gibt und eine ziemliche Überforderung auch mit der Gegenwart, weil sie so schnelllebig und so fragmentiert ist. Und da zumindest im Versuch zu starten, ein in Anführungszeichen objektives Blickfeld über die gegenwärtigen Entwicklungen zu bekommen, da ist schon eine Menge geleistet heutzutage. Mhm. Also, und man darf auch nicht vergessen, Zukunftsforscher, das gibt's in meiner Alterskohorte eigentlich nur sehr stark so im Tech-Bereich. Ne? Da gibt's dann junge Herren, die kommen dann immer mit der neuesten Technologie um die Ecke und wollen das am Ende verkaufen und machen deswegen dann Prognosen dafür. Ich komme ja aus der Soziologie, also ich komme aus einem anderen Feld an die ganze Sache ran und betrachte deswegen das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen anders.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich weiß, Recruiting ist anstrengend, ist aufwendig, ist wirklich nicht trivial, gerade aktuell in Zeiten von Fachkräftemangel. Das hat schon manchmal was von, ich suche die eine Stecknadel im Heuhaufen. Und sind wir ehrlich, manchmal ist es nicht ein Heuhaufen, in dem wir suchen, sondern in 5, 6, 7, 8, 9 parallel. Denn ihr habt wahrscheinlich in eurem Unternehmen, wenn ihr mit Recruiting-Aufgaben betraut seid, mehr als nur eine Stelle zu besetzen. Und dann geht es los. Ihr müsst euch auf verschiedenen Plattformen umschauen, rekrutieren. Und das hat StepStone jetzt erkannt und hat eine Lösung auf den Markt gebracht, die ich finde, unbedingt mal erwähnt werden muss. Und zwar ist das Angebot StepStone All Jobs. Hier gibt es ein exklusives Komplettpaket, das alle Stellenanzeigen im Jahresverlauf abdeckt. Ist klar, ist logischerweise viel günstiger, flexibler und auch transparenter. Du bist also nicht mehr in der berühmten Recruiting-Spirale gefangen, sondern du hast eine Plattform, auf der du alle Jobs, die in deinem Unternehmen zu besetzen sind, platzieren kannst. Und jetzt kommt der Knaller. Bis zu 75% pro Bewerbung wirst du etwa an Kosten sparen. Und ich würde mir das an deiner Stelle unbedingt mal anschauen. Es geht nämlich nicht nur um den Preisvorteil, also es ist nicht nur durch die Bündelung sehr viel günstiger als Einzelanzeigen. Es ist planungssicherer und es ist vor allen Dingen viel, viel einfacher. Klingt das interessant? Dann schau nach unter stepstone.de/alljobs. Dort findest du alle Informationen, ebenso in unseren Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Okay, und das heißt also, was würdest du, also würdest du dich eher als beides bezeichnen oder hast du eine Präferenz? Also sagst du, du bist mit deinem Suchfeld, mit deinen Suchrastern eher Richtung Zukunftsforschung unterwegs oder sagst du, nee, also diese Trends, das ist schon was, was mich auch, wo ich mich so richtig reinfuchse. Aus dem gesellschaftlichen Layer betrachtet, aber der natürlich auch Technologie und so weiter ja natürlich und auch politische Verwicklungen und alles, was dazugehört, was unseren ganzen Kosmos irgendwie umspannt, mit inkludiert.
Also gerade auch aufgrund meines Alters bin ich so gerne an der Trendforschung, weil ich dazu belastbare Zahlen kriege. Wenn du 40 Jahre in diesem Business bist, dann traut dir jemand vielleicht Prognosen zu. Kann man sagen, okay, der war schon immer ziemlich spot on, der hat oft recht gehabt, dem kann man vertrauen. In meinem jetzigen Alter, vor allem auf den Bühnen, auf denen ich das Privileg habe zu sein, da muss ich mit Zahlen ankommen. Sonst, also nur darum, und Good Vibes zu machen und Shaka Shaka, das ist einfach nicht die Art, wie ich arbeite. Also deswegen bin ich Trend- und Zukunftsforscher, aber 80% liegt bei mir auf der Trendforschung. Und das ist auch in Ordnung so, weil ich verwende dann in meiner Erfahrung, das kann ich jetzt rückblickend nach dem Jahr auch sagen, den zukunftsforscherischen Teil vielleicht eher als Gedankenexperimente. Ja, was wäre, wenn? Und manchmal, das ist eine Sache, die ich schon ganz gerne mache, traue ich mich auch eine Regnose zu machen. Das ist, wenn man es kurz erklärt, eigentlich das umgedrehte Spiel einer Prognose. Es ist ein ziemlich einfaches psychologisches Tool, aber das hilft unglaublich den Leuten, weil es dazu führt, dass die Zukunft irgendwie erreichbar und erkämpfbar wird. Also man versetzt sich in eine Zukunft, die wünschenswert ist und geht von dort zurück.
Ja, das ist so ein bisschen diese Rückwärtsplanung im Prinzip, ja?
Ganz genau. Und das bedeutet nämlich auch, dass all diese 5000 Probleme, die jeder jeden Tag hört, ne, deswegen geht's nicht, die sind ja dann horizontmäßig relativ weit weg. Und dann wird die Zukunft auf einmal wieder gestaltbar. Ja, und das stimmt, ich bin kein Motivationsredner, das lasse ich mir nicht unterstellen, weil ich auch einfach zu sehr an Zahlen, Daten, Fakten interessiert bin. Aber der zukunftsforscherische Part bei mir ist momentan gefühlt doch eher auf dem Motivatorischen unterwegs, weil die Leute es brauchen.
Was bei mir jetzt total so zum Schwingen kommt, ist, dass du die Zukunft mit auch einer gewissen Erfahrung assoziierst. Und ich erlebe es ja eigentlich genau andersrum, dass man vor allen Dingen jungen Menschen oder dass man sagt, naja, was soll der über uns Zukunft sagen, der uns über Zukunft sagen? Das ist doch was für junge Menschen, ja, die noch die Kraft der Imagination haben. Und so wie du das dargestellt hast, erschließt sich mir das absolut. Und vielleicht steigen wir jetzt mal ein bisschen rein in das Future Project, nämlich ihr arbeitet da stark auch mit Gegentrends, also nicht nur mit dem, was beobachtbar ist, sondern auch immer mit dem Gegenteil davon. Vielleicht kannst du das mal so an ein, zwei Beispielen konkret klar machen, damit wir auch so eine gute Vorstellung davon bekommen, wie ihr arbeitet.
Gegentrends helfen uns zu einem gewissen Grad, die Zukunft ein bisschen besser zu verstehen, weil das Frustrierende ist ja, und das hängt auch stark mit der Stimmung momentan im Land zusammen, dass wir eigentlich so lineare Erwartungsversprechen hatten an uns selbst und an Trends. Alles steigt immer weiter, die Welt wird digitaler, globaler, urbaner und. Und das stimmt halt immer mehr nicht. Und also die Leute denken, ist vielleicht memetisch irgendwie festgehangen, ja, die Urbanisierung wird immer weitergehen. Ja, dann wohnen irgendwann alle Menschen in Großstädten, fliegende Autos, man kennt sie aus den Sci-Fis und das Land wird halt sterben. Jetzt gibt es halt in Deutschland mittlerweile tendenziell eher Stadtflucht als Landflucht. Ne? Das hat sich umgedreht, dieser Trend. Bekommt keiner mit. Wird die Welt gerade noch globaler? Ist der Megatrend Globalisierung gerade noch im Steigen? Also wir bauen in Europa wieder Panzer. Wir ziehen gerade die Grenzen zu Nationalismen überstehen überall. Und die Gegentrends, die darauf wirken und eben diese alten, vermeintlichen, endlosen Wachstumsstories verändern, die sind so interessant für uns. Und das kann man auf der großen Ebene sehen, auf dieser Megatrend-Ebene, ne? Die Globalisierung, der Gegentrend, die Lokalisierung. Ob da jetzt, manche Leute würden das Nationalismus nennen, kann man auch machen, wenn man muss. Urbanisierung, logischerweise dann eben die Stadtflucht, die dagegen drückt und. Und ich finde ein Beispiel, wo man es am besten sehen kann, erzähle ich immer ganz gerne, weil bei dem Thema Nachhaltigkeit es sehr spürbar wird, finde ich am spürbarsten sogar. Weil, um auch zu sehen, dass eben so Trends auch Gegentrends erzwingen. Auf Fridays for Future musste Fridays for Hubraum folgen. das muss cool sein. Das sehen wir jetzt auch ganz stark. Ne? Wir hatten neulich immer einen Sager da gebracht. Was habe ich neulich gehört? Zylinder statt Kinder. Das fand ich wirklich traumhaft.
Powered by Ulf Poschert oder was?
Ganz genau. Der Kulturkampf da ist verloren. Den haben wir verloren. Das muss man einfach anerkennen. Ne? Und dann aber eben zu sehen, okay, und wie kann sich das neu kombinieren? Was können wir auch daraus lernen? Ja? Weil in der Nachhaltigkeitsbewegung zum Beispiel, da gibt es eine Lektion, die sich dahinter versteckt, nämlich wir müssen eine andere Story erzählen. Mit der Verknappungsgeschichte wird es nichts. Ja? Wie erzählen wir eine Wachstumsstory hinter der ökologischen Wende? Also das heißt, in diesem Spiel aus Trend und Gegentrend versteckt sich oft eine ganze Menge Wahrheit, denn es ist halt eben systemisch so, wir preschen 10 Schritte voran, dann sind diejenigen, die da nicht mitkommen konnten, das System wehrt sich, dann gehen wir 4 Schritte zurück, dann wieder 6 Schritte nach vorne und so funktioniert eigentlich die wahre Zukunft eben nicht in einem linearen Strahl, sondern immer in so zyklischen Trend-Gegentrend-Modellen. Und jetzt haben 50, 60 Jahre lang waren die Megatrends ein wunderbares Modell, um die Welt zu verstehen. Und jetzt schlagen da aber die Gegentrends ein. Und diesen, wenn man das erklärt, und das kann man ja auch länger dann grafisch und statistisch belegen und so, dann nimmt es den Leuten auch ein bisschen diese Frustration, weil natürlich, wenn mir alle dauernd eigentlich immer einreden, es wächst alles immer weiter und bei mir tut es das nicht, stimmt was mit mir nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, das ist eben die Art und Weise, wie Zukunft entsteht. Man könnte es auch ganz pathetisch sagen, in einer Mischung aus Zukunft und Tradition. Also immer 10 Schritte vor und dann die Korrekturschleife. Und die Korrekturschleifen begrüße ich auch.
Ja, und es ist doch schon spannend, dass das menschliche Hirn eher darauf gepolt ist, Dinge vorzuschreiben. Also wir sehen, was wir extrapolieren nach vorne, dass es genau am besten noch in dem gleichen Gradient nach vorne geht. Und das, was du beschreibst, ist ja eher wie so eine Sinus-Cosinus-Kurve. Mhm. Die geht hoch, die geht runter. Und das Spannende ist ja nur, erkennt man Muster oder erkennst du oder ihr Muster, wo man sagt, das sind so Tipping Points, wo es umkehrt, weil das wäre ja interessant. Also einmal die Erkenntnis zu sagen, es geht eben nicht immer weiter. Auch das Schlechte schreitet sich nicht voran. Es wird irgendwann wieder sich rumdrehen. Aber gibt es vielleicht sowas wie ein Metamuster, wo man sagen kann, wenn sich diese Anzeichen verdichten, oder ist es jetzt auch schon wieder zu linear gedacht?
Ich würde es so formulieren, weil natürlich, das ist natürlich die trendforscherische Äquivalenzfrage von, wie werde ich viral? Ne? Wenn ich die Antwort darauf hätte, dann wäre es gelaufen. Ne? genau dasselbe ja, kann man da auch sagen. Woran man schon erkennen kann, also ein Muster, das sich erkennen lässt, ist, dass sich diese Zyklen von Trend gegen Trend natürlich durch unsere neue Informationstechnologie maßgeblich beschleunigt haben. Ne? Also wo da früher noch Briefe verschickt werden mussten oder Brieftauben, bis sich solche Trends schnell vermehren konnten auch, ist es heutzutage natürlich extrem schnell im Netz. Also das ist, glaube ich, eine Diagnose, die man auf jeden Fall treffen kann. Mir fällt immer auf, dass diese Tipping Points sich gerade in den soziokulturellen Trendebenen immer sehr schön noch immer erkennen lassen. Daran vielleicht ist es auch altes romantisches Denken von mir, wenn die Leute auf die Straße gehen. Also Fridays for Future, Frauenmärsche, Black Lives Matter, Kulturkampf, Wandel. Man denkt, das Gute gewinnt und dann wusste ich schon, da kommt sowas von die Gegentour und die erleben wir jetzt. Also sei es im Bereich Feminismus, Diversität oder eben Ökologie. Also daran kann man das schon erkennen.
Okay, also die Ouvertüre zum Untergang. Also immer wenn Menschen anfangen, also jetzt, ja, sehr linear, sehr einfach dargestellt, aber Obacht, wenn Menschen für Themen auf die Straße gehen. Dann wird es spannend, was als nächstes passiert.
Dann kommt auf jeden Fall der Gegentrend auch noch. Das sollte man nicht vergessen. Ja, ne? Es ist nicht immer, also es ist nicht immer, dass die... Ja.
Genau. Die Frage ist halt, was mobilisiert das? So nach dem Motto, okay, hier ist eine ernsthafte Bewegung. Das ist vielleicht auch die Einladung oder die Aktivierung für die Menschen, die es eben nicht so sehen, was zu tun. Ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wie du zu dem Begriff stehst. Ich habe in einem Podcast von euch beiden, von deinem Vater und dir in der Folge, ihr habt ja den schönen Podcast, können wir auch gerne verlinken, Hawks and Hawks, wo ihr im familiären Austausch seid, auch ich glaube mit deiner Mutter, den Begriff Protopie gehört. Den kannte ich ehrlich gesagt so nicht. Auch nochmal in Abgrenzung zu Utopie. Vielleicht magst du das auch nochmal greifen, weil das hat mir echt gut gefallen.
Ja, der kommt von dem guten alten Tech-Utopisten Kevin Kelly eigentlich und versucht so ein bisschen, wir sind ja gerade bei uns in Europa von dem Begriff Utopie unglaublich verschreckt. Also eine Utopie zu zeichnen, ist eigentlich schon die Einladung in den Weltuntergang. Das, oder zumindest den zivilisatorischen Verfall. Das ist ja auch ein historisches Trauma bei uns. Also die Utopien, die gezeichnet wurden, sind immer in der Dystopie geendet. Und die Protopie versucht eigentlich zu sagen, so vom Begriff Prototype, die Zukunft ist nie fertig. Und als solches müssen wir sie erfassen. Und das finde ich eigentlich ganz charmant, weil es den Perfektionsanspruch reduziert. Weil was bei uns jetzt gerade passiert, wenn man versucht, mal eine Utopie zu zeichnen, dann passiert Folgendes. All die 5000 Gründe, warum das nicht klappen könnte, werden immer vorgezogen und dadurch wird es dann nie umgesetzt. Im Englischen würde man sagen, es gibt dafür leider keine gute deutsche Übersetzung, don't let the perfect be the enemy of the good. Und das passiert da immer sehr, sehr oft. Der Perfektionsanspruch verhindert eigentlich jeglichen positiven Wandel. Und das ist ganz oft eine Funktion von Utopien, weil die müssen ja perfekt sein. Und dann kommen wir ja immer darauf, dass sie es nicht sind. Und die Protopie umgeht das. Die versucht eben zu sagen, hey, es ist immer eine Baustelle, aber es muss eine Baustelle zum Besseren werden. Und das finde ich eigentlich momentan, spüren wir sind so Transformationszeiten irgendwie. Es ist ziemlich unklar momentan, wo die Reise hingeht für viele. Für mich natürlich nicht, aber für viele schon. Dass man da eben sagt, man kann dran bauen, man kann dran was ändern und wir prototypen die Zukunft jeden Tag neu. Das hilft gerade eben, weil der Begriff Utopie eigentlich verbrannt ist bei uns.
Finde ich auch, geht mir auch wieder so eine kleine Glühbirne auf, weil das in so gesehen frustrieren ja Utopien gleich zweifach, nämlich einmal in der Gestaltung, dass wir es nie schaffen, sie wirklich auszuformulieren, dass wir uns daran schon verheben und dann im nächsten Schritt, sollte es denn uns wirklich mal gelingen, etwas zu entwerfen, dann frustrieren wir ja vielleicht daran, dass wir es logischerweise systemimmanent nie erreichen können. Also so gesehen die doppelte Falle, die wir uns mit Utopien stellen. Und die Frage bei den Protopien ist, kann das nicht aber auch frustrieren, wenn man sagen, das hört ja nie auf und das geht ja nie, gibt es da nicht in dem Bild der Protopie auch mal so kleine Inseln des, hier bleibe ich mal, hier gibt es mal die Bank, wo ich mich mal hinsetzen kann. Weil wir wissen ja in Veränderungsprozessen, in Transformationen, ich weiß, du lachst, aber die Vorstellung, du verstehst schon, worauf ich hinaus will. Ja? Ich meine, das ist so ein kleines, wie beim Fangen, so hier ist jetzt mal Hola, ja, hier muss ich mal ausruhen.
Das ist so nachvollziehbar momentan, weil die Zukunft so anstrengend wirkt. Sagt man, ich will endlich mal in der Zukunft angekommen sein und dann meine Ruhe haben. Ne? Ja, ich soll endlich mal da sein. Ja, das Schöne an meinem Beruf ist natürlich, das ist das Frustrierende, aber das Schöne auch, die Zukunft kommt natürlich nie an. Na, das ist halt das Nervige. Fühlt sich an wie so eine. Das kennt man sicherlich so, wenn man auf so heißem Asphalt fährt und vorne wird es so schwummrig und es hört nie auf. Und es ist immer schwummrig, egal, man kommt dort nie an. Es ist ein bisschen wie den Regenbogen zu jagen. Das ist aber auch das Schöne an meinem Beruf. Aber es ist natürlich frustrierend, weil wie du sagst, eigentlich wollen wir Zukunft als ein Ziel, als ein Endzustand, dann wollen wir da ankommen und dann wollen wir endlich unsere Ruhe haben.
Wollen wir Brotzeit machen? So.
Kaffeeküchenlein und fertig. So wird es leider nicht.
Ja, schade. Na gut, okay. Aber Protopie zumindest mal als Begriff öffnet den Denkraum, weil wir nämlich nicht diesen Duktus haben, nicht diesen Imperativ, es muss perfekt sein. Ne? Mhm. Und es ist auch irgendwann fertig gestaltet, weil das macht ja auch im Prinzip keinen Sinn. Ich würde jetzt mit dir ganz gerne mal so ein paar Punkte aufnehmen, inhaltlicherweise, die mir in dem Jahr Good Work Arbeit hier aufgefallen sind, weil wir sind am Jahresende, es ist die 300, ein bisschen auch Zeit, Resümee zu ziehen und so ein paar Dinge fallen mir auch auf. Ich bin keine Trendforscherin, ich bin zwar von der Ausbildung Sozialforscherin, aber will mir da gar nicht deinen Hut schnappen, aber so ein paar Sachen sind mir aufgefallen und ich bin einfach mal gespannt, was du dazu sagst, nämlich in unserer Arbeitswelt. Wir haben einmal das ganz große Thema, wow, braucht man gar nicht viel Trommelwirbeln, schreit uns ja förmlich an, die Spaltung unserer Gesellschaft. Frage, wie sehr ist unsere Arbeitswelt gespalten? Inwieweit kämpfen da Kräfte gegeneinander? Sehr augenfällig ist nach wie vor das Thema Generationen. Ich lasse das, glaube ich, mal wirklich so schlank da stehen, weil ich glaube, das reicht dir schon als Impuls, um da mal loszurattern.
Ja, ich habe einen Hang zum Rattern. Also es gibt da die eine Spaltung, über die sich alle Sorgen machen, ist ja die Zukunftsspaltung gerade im Kontext von KI. Da sind wir noch nicht mal ansatzweise so weit. Gerade bei dem Thema würde ich ein bisschen Ruhe bewahren, vor allem in Deutschland. Sondern ich würde zu der Spaltung gehen, die wir jetzt, glaube ich, sehr stark spüren. Und das ist eigentlich die der Generation. Die gab es zwar immer, diese Spaltung, nur dahinter stimmte immer etwas, nämlich dass der Generationenvertrag eigentlich funktioniert hat. Und das tut jetzt zum ersten Mal nicht mehr. Und da entsteht eine Spaltung, die komischerweise sich ziemlich gut auch über die analoge digitale Spaltung legt. Soll also sagen, die zwei Generationen, Boomer und Generation X, die mit der industriellen Lebens- und Arbeitswelt eigentlich aufgewachsen sind, für die ging der Generationenvertrag noch. Du gehst in die Arbeit, du sitzt deine Zeit ab, du kannst dein Haus bauen, eine Familie gründen, es gibt noch einen Firmenwagen. Die Frau konnte dann langsam arbeiten, wenn sie wollte. Das war dann aber ein Zusatzeinkommen und nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung, dass man den Haushalt sich überhaupt leisten kann. Und dann kam auch gleichzeitig die digitale Wende, so mit meiner Generation, Gen Y, Millennials, Digital Natives hat man uns ja auch genannt. Und dann hat man gesehen, die Produktivität steigt zwar weiterhin, ziemlich schön, auf einmal ist das Realeinkommen quasi abgeflacht, hat sich nicht weiter verändert. Und viele von diesen großen Lebenstraumkosten, ne, Haus, Familiengründung und, die sind sehr weit aus der Sicht gerutscht. Und da ist jetzt der Generationenvertrag hat sich eigentlich zersäbelt und das führt eben zu so einer Spaltung zwischen den Generationen. Das ist auch ein Thema, an dem ich sehr viel dran sitze. Das ist so eines meiner Hauptforschungsfelder. Eben Generationen und Generationskonflikte. Und das Frustrierende ist natürlich, das ist aufgrund eines unglaublichen Erfolges geboren. Nämlich, wir leben jetzt extrem lange. Ja, wir haben innerhalb von 150 Jahren die Lebenserwartung mehr als verdoppelt, haben unser System aber überhaupt nicht daran angepasst. Ich will die Rentendiskussion gar nicht wieder aufmachen, aber das ist einfach fundamental so, dass wir nicht mehr in der Arbeitswelt der 1960er sind, aber noch immer mit diesen Mechanismen versuchen, es zu verstehen und zu messen. Und das führt zu unglaublichen Spaltungen zwischen den Generationen. Dieses Klischee, dass die Jungen alle faul sind und keiner mehr arbeiten will, das gibt es seit eh und je. Aber ich habe das Gefühl, gerade durch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten hat sich das nochmal zugespitzt. Und vor allem auch dadurch, dass unser gemeinsamer sozialer Raum, der war ja früher analog, da haben sich die Generationen begegnet, der ist jetzt sehr stark ins Digitale logischerweise verschoben worden. Und der ist auch irgendwie nach Alter segmentiert. Ne? Es gibt keine jungen Leute mehr auf Facebook. Es gibt keine alten Leute auf TikTok. Das heißt, es fehlt da der alltägliche Austausch, der dann die Klischees eigentlich relativ lustig macht, weil man sich ja eh sowieso jeden Tag begegnet und weiß, dass es eigentlich gar nicht so ist. Also ich glaube, das ist so eine zentralen Spaltung, die ich jetzt gerade verspüre, so digitale, analoge Arbeitswelt, gerade im Kontext auch von Generationen.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Gute Arbeit heißt fairer Umgang, klare Strukturen und Transparenz. Genau hier setzt Clockadoo an, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, Zeiten erfasst ihr mobil, per App oder im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So behaltet ihr den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten fokussierter, Abrechnungen sind nachvollziehbarer und die Planung klappt verlässlich. Das stärkt auch das Vertrauen in der Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Clockadoo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code GOODWORK25 gibt's nach Abschluss sogar 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockadoo.com/goodwork. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Weiter geht's mit der Folge Good Work. Da würde mich mal dein Blick interessieren. Es gibt ja nicht wenige, die auch den Begriff der Generation kritisch sehen und sagen, das ist ja, also diese Zuschreibung, wie sich Generation X von Z und von Y und so weiter trennt, das ist ja auch mehr eine Konstruktion, die ja empirisch so gar nicht haltbar ist, weil man ja sagt, vieles ist auch epochal begründbar, vieles ist vielleicht auch alters- und Lebensphasen begründbar und gar nicht so sehr Generation, also derer, die zu einer bestimmten Gehorte hören, die in einem bestimmten Zeitraum einfach geboren sind. Wie ist dein Blick da drauf?
Ich habe das gerade für unser, wir machen immer am Ende des Jahres einmal so ein dickes Jahrbuch, Beyond. Und da habe ich genau dieses Thema drin bearbeitet, habe mir die Frage gestellt, wie gehen wir denn mit diesen Modellen um? Und du hast die Buzzwords eigentlich auch schon angesprochen, die ich für relevant erachte, nämlich wie alt man ist, also ich kenne auch schon 20-Jährige, die sind quasi innerlich schon Pensionäre. Und meine Mutter ist 60 und geht die ganze Zeit nur surfen. Ne? Also es passt nicht mehr in die klassischen Klischees. Aber was schon stimmt, und da funktioniert dann der Generationsbegriff schon zum gewissen Grad, weil er Geburtsjahre vorgibt, ist, in welcher Lebensphase trifft dich eine Krise? Das macht riesen Unterschiede. Ja, ich weiß, du hast diesen Podcast ja während Covid gestartet und den Lockdowns. Mhm. Das hat verschiedene Generationen unglaublich unterschiedlich getroffen. Ich muss im Nachhinein sagen, ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, mich hat es entschleunigt, zu Hause bleiben. Es war eigentlich ganz, ganz fein, weil ich war schon aus der Phase raus, wo ich rausgehen musste und soziale Kontakte knüpfen musste und. Während für einen 18-, 19-, 20-Jährigen, für meine Studenten, war das die Apokalypse. Ja? Und kleine Kinder, die fanden es lustigerweise wieder ganz gut, weil Mama und Papa waren mehr zu Hause. Also ich habe das eher dann so gemacht, einen Krisenzeitstrahl genommen und geschaut, in welcher Lebensphase sind Menschen zu welchem
Zeitpunkt. Trifft dich das?
Das sagt dann schon was aus. Das macht das.
Ja, ja. Wie so ein Employee-Cycle, also so ein Krisen-Cycle. Wo hat dich das getroffen, das Event? Und das macht natürlich einen Unterschied, ganz klar. Ich frage mich gerade, das wäre die nächste Frage, die ich noch anschließen würde in das Generation. Fühlt man sich als Millennial nicht so ein bisschen um sein Profil betrogen? Weil irgendwie reden alle nur über Z und X und dazwischen das Y fällt so ein bisschen rum. Es ist ja gemein, oder? Die sind so ein NPC, würde meine Tochter sagen, so ein Non-Playing Character. Weil die sind so irgendwie... keine Ahnung, was ist das überhaupt? Also sag uns doch mal was zu dir, zu deinem Millennial. Also das ist wirklich, ich frage mich das wirklich, fühlt man sich da betrogen um Profil? Weil es dreht sich nur um die Ollen und die Jungen.
Ne? Naja, das Schöne ist, also ich würde zustimmen, der Diskurs ist eigentlich voll zugespitzt auf Boomer voll. Und Z. Und ja. X und Y in der Mitte, relativ egal. Ja. Generation X hat man ja auch die verlorene und vergessene Generation genannt, finde ich. Finde ich ganz schön. Ich finde es momentan eigentlich gerade schön, ja, weil all die Klischees, ja, die Jungen sind faul, keiner will mehr arbeiten, das wird alles und die Alten haben alle keine Ahnung mehr, das wird jetzt alles über eine andere Generation verhandelt und ich kann da dem herüberstehen und sagen, das stimmt nicht und seid netter zu den Jugendlichen und so. Während, wenn man sich so viele der Unterstellungen anschaut, die man ihnen macht, die stimmen bei meiner Generation eigentlich viel mehr. Also dieses Postmaterielle, das ihnen ja immer unterstellt wird, ja, und die wollen gar nicht mehr arbeiten und Wohlstand und Besitz und so, das stimmte viel mehr bei meiner Generation, ja, als bei deren. Aber das ist halt eine Projektionsfläche. Und ich finde das super, wenn es nicht bei mir verhandelt wird. Also ich bin da ganz fein.
Gut. Also wir beide sind ja Repräsentanten der sozusagen Out-of-Scope-Generation. Ja, ich bin Xer noch, ja, also noch nicht Boomer und du bist Y und wir können uns eigentlich so gerade, wir können uns so entspannt an den Rand stellen und sagen, lass sie mal.
Lass sie streichen.
Und, ich glaube tatsächlich auch, also was ist dann wirklich mit Gen Z oder Gen Z, wenn wir das mal wirklich auch so als Begriff stehen lassen wollen, das wird ja sich erst noch richtig ausgestalten. Also sind wir ja auch noch immer am Anfang. Gut, ich komme mal zu einem nächsten, auch wenn ich weiß, das ist ein spannendes Thema für dich und können wir tiefer tauchen, aber ich möchte ganz gern so ein paar Punkte mit dir, ein paar Layer, wie eingeführt schon oder angedeutet schon nochmal durchgehen. Und zwar die sogenannte Nicht-Arbeitswelt. Ich finde ganz spannend, dass wir im Moment in der Arbeitswelt, wenn wir über die Arbeitswelt reden, sehr viel über die sogenannte Nicht-Arbeitswelt reden. Wir reden viel aus nachvollziehbaren Gründen. Du hast es schon ein bisschen touchiert über das Thema Rente. Finanzierbarkeit ist schon klar, aber auch so diese Idee von, der Fokus geht wahnsinnig stark auf das Thema, wie gehen wir damit um, wenn wir eben nicht arbeiten? Wenn wir zum Beispiel eine 4-Tage-Woche haben, ich will jetzt gar nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde, darum geht's nicht, sondern das Phänomen an sich zu sagen, wir scheinen uns ja viel Gedanken darüber, über das Nicht-Arbeiten zu machen. Wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht im größeren Maßstab Arbeitslosigkeit sehen werden, wenn wir, es auch vielleicht gar nicht so unbedingt die Frage ist, wie geht's den Menschen wirtschaftlich? Vielleicht wird das auf anderen Ebenen gelöst, aber wie gehen wir damit um, wenn wir gesellschaftlich weniger Beschäftigung auf dem klassischen Erwerbssektor haben, auch wenn wir die Altersspanne betrachten.
Ich finde das so tragisch, weil es ist natürlich auch diese klassische Trennung in Arbeit und Freizeit nochmal aufmacht. Ja. Und Freizeit bedeutet ja logischerweise im Umkehrschluss, dass ich während der Arbeitszeit eingesperrt bin. Das finde ich so ein tragisches Bild von Arbeit eigentlich. Das ist klar, das ist stark industriell geprägt. Ne, aus der Zeit, ich muss 8 Stunden in dieser gottverdammten Fabrik oder Kohlmine absitzen und dann darf ich mein Leben wieder genießen. Das ist heutzutage halt nicht mehr so. Ja. Über 50% der Deutschen starren beruflich in Bildschirme. Also diese Zeit ist vorbei. Und ich glaube, der Grund, warum wir uns so stark mit der Nicht-Arbeit auseinandersetzen, ist, weil wir aufgehört haben zu versuchen, Arbeit als Konstrukt weiterzuentwickeln und lohnenswerter zu machen. Nicht unbedingt im ökonomischen, aber auch im sinnerfüllenden und so weiter. Also solange das immer noch als Dichotomie gehandhabt wird, wo es Arbeit und Freizeit gibt, finde ich es total nachvollziehbar, dass die Leute sagen, okay, wenn sich in der Arbeitswelt nichts ändert, ich habe das Gefühl, die Managementkulturen kommen noch aus den 1970ern oder 60ern, dann fokussiere ich mich eher auf den Teil, der das nicht ist. Ja, das ist ja, dann sind wir auch so ein bisschen im Bereich Quiet Quitting. Ne? Ich sitze meine Zeit ab, aber das war's dann und will meinen Scheck und meine Ruhe. Und das finde ich eigentlich eine Tragödie. Und das ist wirklich der Fakt, dass sich der Diskurs, und das macht natürlich auch demografisch Sinn bei uns, ne? Weil wir haben sehr viel Alte, die jetzt in die Nicht-Arbeitszeit kommen, führen, ist eigentlich ein Versagen der Arbeitswelt und eine völlig mangelnde Kreativität der Managerwelt, meines Erachtens. Und ich glaube, da müssen wir, das ist ein sehr guter Input, wir müssen da nochmal ran. Also positive Erzählungen über eine neue Arbeitswelt zu schaffen, statt über das, über die Freude auf die Nicht-Arbeitszeit. Das ist mal so das eine. Und das andere ist eine Frage des Menschenbildes. Ja? Also glauben wir, dass wenn die Menschen keine Arbeit haben, ja, vor allem junge Männer, laufen die dann einfach rum und zünden Sachen an und begehen Verbrechen. Und so. Das ist, glaube ich, eine Frage des Menschenbildes. Ich glaube, primär hat der Mensch schon ein tiefes Bedürfnis in sich, sein Umfeld zu verbessern. Sei das in ökonomischen oder sozialen Sinne. So humanistisch ist mein Menschenbild schon. Aber das ist natürlich die Frage, ja, wenn jetzt alle arbeitslos werden wegen KI, werden dann alle, gärtnern dann alle oder rauben dann alle ihre Nachbarn aus? Ne? Das ist so ein bisschen die Frage des Menschenbildes, das man hat.
Gibt es ja schon auch die spannenden Experimente zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Was passiert dann mit den Menschen? Was machen sie? Und finde ich auch ganz interessant. Also
ist vorbei, mir ist es nur so aufgefallen. Ist dir aufgefallen, die Diskussion rund um bedingungsloses Grundeinkommen ist völlig verschwunden. Das finde ich eine Tragödie.
Ja, die ist, also erstmal war ja ganz oft die Diskussion zu sagen, wie soll das finanziert werden, was ich ja immer eine relativ triviale und dämliche Diskussion fand, weil darum geht's ja gar nicht. Also ich sag mal, es ist ja am Ende letzten Endes eine Frage der Verteilung oder der Umverteilung. Viel spannender ist ja, was passiert dann? Also was machen, wie nutzen Menschen, genau wie du sagst, ja? Welche Wirkmächte werden dann sichtbar? Also was passiert mit den Leuten? Also wie erleben die sich oder wie gehen die selbst in ihre eigene Gestaltung ihrer Zeit? Also natürlich ein ganz anderer Begriff von Arbeit, der ja, ich sag mal, unbedingt mal an die Tür klopft. Aber mir fällt nur auf, wir reden viel über die, sagen wir mal, die Zeiten, die wir nicht mit dem, was wir klassisch apostrophiert haben, als Arbeiten. Ja? Und kommen wir zu einem dritten, auch das hat jetzt schon ein paar Mal angeklopft. Wir haben ja viele Jahre, Jahrzehnte damit gerungen, wie schaffen wir es endlich zu digitalisieren? Also wie kriegen wir das, was wir Menschlein irgendwie analog dahin bringen, in eine digitale Form? Jetzt haben wir ganz andere digitale Tools am Start. Ich rede von künstlicher Intelligenz. Und jetzt haben wir eher wieder, vielleicht ist das ein Gegentrend, was ich beobachte, wie kriegen wir das ganze Ding humanisiert? Wir reden mit Vornamen, mit unserem Chatbot, wir nutzen es als Freund, wir versuchen da auch Dinge rein zu interpretieren, Projektionsfläche. Mein Mann sagt immer, wenn ich über unseren Hund rede, das ist eine Projektionsfläche. Und so ein bisschen ist es auch mit der KI, dass wir da Dinge humanisierend reinbringen. Beobachte ich schon, dass da vielleicht eine Sehnsucht ist so nach dem Motto, wenn das Ding dann schon nicht weggeht, dann lass uns doch wenigstens das so menschlich wie möglich machen, oder?
Ja, so irgendwo so ein männlicher Schöpfungsfetisch hinter der ganzen Nummer, oder? So, wir schmollen noch immer, dass wir kein Leben gebären können und deswegen werden die Tech-Bros jetzt einfach hier den Menschen nachbauen.
Das finde ich eine coole Erklärung. Das genau. Das ist der Gebärneid.
Das Gebärneid und ein bisschen Gottkomplex, wenn man das mischt,
voll.
Dann hat man es eigentlich.
Stimmt. Boah, hatte ich ein Brett vorm Kopf. Du hast recht, Tristan.
Genau. Ja, das kann man als junger Mann nachvollziehen. Und ich glaube, also vielleicht zum Thema Gegentrend in dem Kontext Digitalisierung, da sind einige unterwegs. Ja, also ich laufe als 32-jähriger Trend- und Zukunftsforscher rum und mache gerade, wie Wahnsinn Stimmung für ein Social-Media-Verbot bis 16. Ja, und das, ich bin kein Ludit, ich bin kein Technologieverweigerer, ich liebe das Zeug. Aber 82% der 18- bis 24-Jährigen sind auch für das Verbot. Ja, das bedeutet, wir sehen wieder auch da eine Korrekturschleife. Und genau dasselbe wird bei KI passieren. Jetzt gerade kommt diese Humanisierung, diese Euphoriephase. Ja, und rein und boah, ich kann mir einen Vornamen ansprechen. Und auch irgendwann dann wird da ein Gefühl der Leere entstehen. Und dann wird man das nachkorrigieren. Es sind eben diese neuen Technologien, die kommen. Und dann ist die Frage, wie passen sich unsere Kulturtechniken daran an? Nach dem Buchdruck, den wir ja sehr romantisieren, ne? Luther und Gutenberg und ganz toll, ist erstmal der 30-jähriger Krieg ausgebrochen und die Kirche wurde zersplittert, die damals wirklich ein wichtiges Organisationsinstrument war. der erste Bestseller war wahrscheinlich die Anleitung zur Hexenverbrennung, weil wir die Kulturtechnik noch nicht hatten. Die neue Technologie war da, aber die Kulturtechnik noch nicht. Einige sagen auch, dass die Tragödie des Zweiten Weltkrieges eigentlich durch das Radio verursacht wurde. Ja, weil neue Kulturtechnik, wir können damit noch nicht umgehen. Und genau dasselbe ist jetzt mit dem Netz passiert, damit ist eine Korrekturschleife. Und genau dasselbe wird auch mit KI passieren. Deswegen calm down, es ist weder das Ende der Welt, noch ist es die Erlösung von allem, sondern es ist wie so oft leider irgendwie so in der Mitte und ambivalent. Und das ist natürlich frustrierend, das will keiner hören. Die Wirtschaft ist schwer und deswegen soll ich jetzt hinkommen und sagen, KI wird alle ihre Probleme lösen, Bürokratie abbauen und mit den jungen Generationen muss man sich gar nicht mehr beschäftigen, weil die ersetzen wir mit Robotern und Frauen kann man auch gleich damit ersetzen, Jungs. Ist alles Bullshit.
Und ein Gepäckstück hat ja KI mindestens mal mit an Bord und das müssen wir gar nicht nur an KI koppeln, wäre dann jetzt sozusagen der vierte Punkt, den ich mit dir gerne aufmachen würde, nämlich so vernetzt wie möglich. Also wir sind wirklich in allen Belangen vernetzt, aber so einsam wie noch nie. Was passiert
in unserer...
Ja.
Das Netz hat die Verbindungsfragen geklärt, aber nicht die Beziehungsfragen.
Genau.
Und ja, das ist, glaube ich, die Diagnose, die man stellen muss. Und gerade wenn man eine Generation da hineinschießt, ja, und macht halt mal, dann soll man sich nicht wundern, wenn die parasoziale Verhaltensformen bekommen. Also das, ich finde, immer dann zu sagen, ja, die Jungen, die können keinen Augenkontakt mehr halten und keine Unterhaltung mehr führen und keinen Smalltalk mehr machen. Ja, wie denn auch? Ja, also ich finde, da kann man dann schon ein bisschen so kollektive Verantwortung auch dafür nehmen. Und gleichzeitig beobachte ich ja da eine ganze Menge Gegentrends momentan. Also gerade da gegen Social Media und, da passiert schon eine Menge. Also ich glaube, wir kriegen das hin mit einer Schleife, auch wieder das Netz wieder sozial zu machen. Es gibt ja die Dead Internet Theory, die finde ich trifft das Ganze am allerbesten. Also je nach Schätzung sagt man, circa 50% der Kommunikation, die online stattfindet, sind Bots, die miteinander streiten. Mhm. Kann man auf Twitter oder X, wie auch immer, wunderbar sehen. Und die Dead Internet Theory sagt, also das tote Internet sagt, auch wenn alle Menschen von Social Media und dem Netz weggehen würden, würden sich die Bots noch immer streiten. Ja, das, nur keiner hört zu. Ne? Und das beschreibt es eigentlich ganz schön. Und deswegen, das ist notwendig. Ich finde ja eigentlich, sind soziale Medien ja eigentlich ein Gemeinwohl. Ja, werden aber noch immer wie völlig privatwirtschaftliche Plattformen behandelt. Das wird sich jetzt ändern. Deswegen spannend mal zu sehen, wie das ausgeht. Aber vielleicht müssen wir, wie so viele andere Sachen, das als Gemeinwohl verstehen. Ja? Wie das Medizinsystem oder manchmal auch die Deutsche Bahn. Ne? Vielleicht muss man das als solches akzeptieren und zum gewissen Grad regulieren und verstaatlichen. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das die Korrekturschleife, die wir brauchen, um gegen diese Einsamkeit anzukämpfen.
Du hast gesagt, wir haben kein Verbindungsproblem, wir haben ein Beziehungsproblem. Das ist ja auch eins der Good Work-Prinzipien, sozusagen das Basale, nämlich gelungene Beziehungsgestaltung. Vielleicht machst du die Klammer nochmal ganz kurz auf. Was meinst du damit, wenn du sagst, uns fehlt es an Beziehungsqualität? Führ das doch gerne mal ein bisschen aus für uns.
Also meine These war immer, und jetzt bin ich einer von Ihnen, deswegen weiß ich nicht, ob ich das ganz unterschreiben kann, ist, eigentlich kann ich schon unterschreiben, die einsamste Person auf dem Planeten ist der Influencer. Ne? Ganz, ganz viele, tausende, Millionen Connections, aber keine wirkliche Bindung oder Beziehung dahinter. Es gibt da eine wunderbare aus der Soziologie, Kultur- und Sozialanthropologie kommende Ziffer, nämlich die Ziffer von Dunbar. Und die besagt, mit wie vielen Leuten wir eigentlich soziale Kontakte pflegen können. Und es sind bis maximal 250, aber da muss man wissen, 10, also man kann sich so Kreise vorstellen, konzentrische, 10, das ist engste Familie, bis 25 raus ist Freundeskreis, bis 50 erweiterter Freundeskreis und alles darüber hinaus bis zu den 250, 300 ist eigentlich nur dazu da, dass wir schlecht über sie reden können und uns dadurch selber in einer Hierarchie einordnen können. Ja,
Gossip. Social Buzz.
Ganz genau. Ja. Gossip keeps the tribe together, wie man so schön sagt. Und das haben wir jetzt total übersprengt. Ja, es gab ja mal eine Zeit, da war Facebook und so total nett. Ja, da war so Höhe der Gefühle, hab gerade ein Sandwich gegessen, alle haben es geliked, zwei Kommentare, wunderbar. Da waren nur die Freunde und die Liebsten da. Und mittlerweile ist es ein bisschen anders, sage ich mal vorsichtig.
Und, slightly.
Ja, und aber dahin könnten wir auch wieder zurück. Ja, vielleicht braucht man beides parallel. Ein enges soziales, digitales Netz und eins der Informationsflut. Das ist ja in Ordnung als solches. Aber ich glaube, das müssen wir wieder irgendwie zurückkommen, weil möglich ist es und dafür sind wir auch gebaut als Homo Sapien. Ja, wir sind halt nicht Wesen, die so Millionen Kontakte haben, sondern wir sind soziale Wesen, die sich kleine soziale Kreise umeinander bauen. Das ist auch wunderbar. Wir sind halt Affen, ja, analoge Affen in einer sehr, sehr digitalen Welt. Und das führt halt zu Überforderungen, aber keine, die man nicht auch lösen kann, meines Erachtens.
Ich weiß nicht, ob dir die Theorie von Kranovetter, die stammt hier noch aus den 1980er Jahren, bekannt ist. Die zitiere ich hier auch manchmal, die Weak und die Strong Ties, der genau das schon unterschieden hat in der Netzwerkbildung, dass man genau das, was auch mit dieser Zahl von Dunbar ja assoziiert ist, dass man halt eben einen kleinen Kreis an engen Bekannten hat, ja, mit denen man viel Austausch pflegt, vertrauensvoll umgeht, ja, oder ein hohes Maß an Vertrauen ist. Und dass es dann aber auch diese Weak Ties gibt, diese losen Beziehungen, die auch, dieses Beziehungsgeflecht ist auch wichtig, die haben eine ganz andere Funktion im sozialen Miteinander.
Das Othering, das, ne? Das ist aber ja, das wichtig Othering, auch dahinter. Genau. Man muss ja wissen, ich kann ja nur mit meinen Jungs sein, wenn ich weiß, da draußen gibt es andere Jungs, die sind nicht meine Jungs. Ne? Das ist ganz wichtig.
Genau. Ich brauche das ja, um die Grenzen, um auch aus meiner Bubble überhaupt mal die erstmals solche zu begreifen und auch mal herauszutreten. Da auch irgendwo Brücken zu bauen, wobei Brücken bauen ist für mich eine schreckliche Metapher, aber das ist ein anderes Thema. Ich mag dieses Bild nicht mit Brücken bauen. Magst du das Wort? Ich finde das so schön. Es wird so wahnsinnig inflationär verwendet.
Das ist da fallen mir eine ganze Menge so, ich sag's so, sich Politikersprechbegriffe aus, die einfach durch die hohe Verwendung mittlerweile einfach schon ruiniert. Und wenn ich noch einmal höre, wir müssen die Leute dort abholen, wo sie sind, springe ich aus dem Fenster. Ich kann es nicht mehr hören.
Ich habe ja auch gesagt, dieses, wir müssen alle mitnehmen. Da sage ich mir, okay, das macht der Taxiunternehmen und Busfahren und abholen. Also ich meine, das ist ja kein Sack Kartoffeln, der da irgendwie passiv am Rand steht. Ja, abholen.
Ätzend.
Also vielleicht hier gleich manchmal ganz, ganz kurzen Werbeeinblender in eigener Sache. Ich mache jetzt übrigens jeden Mittwoch auf LinkedIn den Metapher-Mittwoch, wo ich jeden Mittwoch so eine Metapher auskreuze, weil es mir echt auf die Nerven geht. Also ich halte es semantisch fast nicht aus. Ja. Also von daher kommen wir zu unserem letzten Punkt und den mag ich sehr gern. Ich habe noch mal ein bisschen umgestellt, weil ich will ja mit dir auf einer hohen Note enden und nicht auf der Einsamkeit, nämlich die Renaissance des Haptischen. Mir ist Folgendes zugetragen worden oder in meine Timeline gespült worden, dass in Holland sowieso irgendwie, wenn es um coole Trends geht, um Dinge, die echt cool funktionieren, gucken wir ganz schnell mal in die Niederlande. Also bei bestimmten Dingen. Und zwar passiert da Folgendes, es einen regelrechten Hype ums Handwerk gibt. Also wir selbst vielleicht merken das nur, wenn wir Handwerker brauchen, dass es eine knappe Ressource ist. Und das haben jetzt wohl jüngere Menschen dort auch entdeckt und strömen wohl vermehrt wieder in, ja gut, die haben ja nicht dieses Ausbildungswesen, aber ins Handwerk, weil sie dort nämlich ganz, ganz wunderbare Einkünfte generieren können, im Gegensatz zu Arbeitslosigkeit auf dem Akademikermarkt. Woher kommt diese Renaissance? Also erstmal, siehst du das auch oder kannst du dir das vorstellen vielleicht als Gegentrend, die Renaissance des Haptischen? Und ist das was so wishful thinking oder glaubst du, da könnte was drin sein?
Also man muss einfach wissen, wir haben jetzt ziemlich lange eine Elitenüberproduktion gehabt. Das ist das, was du mit akademischer Arbeitslosigkeit meinst. Und die großen Revolutionen, auch die französische Revolution, wurde nicht gezündet, weil die Bauern aufgestanden sind, sondern genau dasselbe Motiv. Weil es die sind, die das Gefühl hatten, sie, ihnen war dieser Aufstieg versprochen, sie haben sich dafür ausgebildet und haben ihn dann nicht bekommen. Das muss man einfach jetzt erstmal wissen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie wieder Leuten die Köpfe abhacken und so, aber ich will damit nur sagen, das ist etwas, das immer wieder passiert und gefährlich ist für Gesellschaften. Das Comeback des Handwerks und die Renaissance des Haptischen dahinter ist eine völlig logische Ableitung aus zweierlei Gründen. Eines ist, jetzt mache ich meinen Werbeblock, ich habe gerade fertig geschrieben, die Zukunft der Männer als Buch, wo ich genau dieser Frage der Ökonomie und Produktivität gerade in Geschlechtsdynamiken nachgehe und auch der Krise der Männer, weil die finden dort jetzt natürlich Zuflucht. Ja, die sind nämlich aus dem Bildungssystem großteils rausgerasselt mittlerweile, die jungen Männer, also mit Abstand viel, viel schlechter als junge Frauen. Man müsste die mittlerweile 2 Jahre früher in die Schule schicken, sodass es Parität wäre, nur dass man mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ja, viel Glück damit. Aber da tut sich jetzt ein Feld auf, wo sie sozusagen ihre Fähigkeiten einbringen können. Ja, will damit nicht sagen, dass nicht auch Frauen ins Handwerk gehen können und so weiter, aber prinzipiell wäre das jetzt mal ein Auffanglager für diese jungen, frustrierten Männer, die das Gefühl haben, ihre Karriere, sie sind abgehängt, da geht nichts mehr hin, weil das Handwerk wird sehr geschätzt gesellschaftlich und es wird verdammt notwendig aus zweierlei Gründen. Einmal, wir haben immer mehr Rentner, Rentnerinnen, Pensionäre, ja, das heißt, die sind bekanntermaßen nicht immer so physisch fit mehr. Das heißt, da braucht man das Handwerk. Und das andere ist, gerade im Kontext von Energierevolution, das Bau von Rechenzentrum für KI und, das ist auch, sind auch handwerkliche Berufe, das sind Montageberufe. Soll also heißen, die haben eigentlich eine ganze Menge Zukunftspotenzial momentan. Und das sind, wie sagt man so schön, ja, ehrliche Berufe, die auch dazu führen, dass man schneller in die Karriereleiter reinkommen kann. Und da sehe ich momentan das Potenzial davon. Das Handwerk hat, mir haben sie ja immer, als ich jugendlich war, haben sie immer gesagt, lern programmieren, dann wird's ja was. Ja, und jetzt gibt's Vibe-Coding, ne? Jetzt ist irgendwie so KI-Schreibt ja, gebaut und man schaut halt drüber. Ne? Also da sieht man wieder wunderbar dieses zyklische Modell. Ne? Wir haben die Elitenüberproduktion, das führt automatisch zu einer Renaissance des Handwerks und ich begrüße das, weil ich finde, wir haben jetzt als Gesellschaft damit draufgekommen, wir starren doch jetzt alle sehr viel beruflich in Bildschirme und wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, 8 Stunden am Tag mit so einer Körperhaltung da reinzustarren. Ist so gut, wenn die Leute wieder da ein bisschen rausgehen und wieder aktivere Berufe machen. Also ich begrüße das sehr, das wird bei uns genauso kommen. Jeder, der versucht, mal einen Handwerker zu kriegen, wird wissen, dass, also wenn die freimarktliche Regel von Angebot und Nachfrage funktioniert, es auf jeden Fall eine ganze Menge Handwerker geben wird in Zukunft.
Mhm, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Holländer sind uns einen Ticken offensichtlich voraus. Die Plattform MyHammer ist in Holland genauso groß wie in Deutschland. Jetzt kann man mal kurz extrapolieren. Wir sind ein Vielfaches so groß und das spricht schon auch ein Band. Gut. Der wütende Optimist. Wo wird er wüten im nächsten Jahr?
Wo wird er wüten? Also er wird, glaube ich, vor allem wüten, das ist natürlich bedingt durch mein Buch, das dann rauskommt, mitten im Kulturkampf, da wo er nie sein wollte, dort wird er sein, mitten im Geschlechts- und Kulturkampf.
Moment, aber das heißt, du willst dann einen Gegentrend provozieren? Du weißt doch, wenn Menschen auf die Straße gehen, das könnte ja der Anfang sein von etwas anderem.
Ja, ja, aber ich bin jetzt der Gegentrend auf den Gegentrend. Ne? Also wir hatten
du bist der Gegentrend auf den Gegentrend. Ah,
ja, klar,
niemals nein, Mainstream, jetzt, schon klar.
Nein. Immer seiner Zeit voraus und gleichzeitig irgendwie zu früh. Ne? Also das wird ein Thema sein, mit dem ich mich da viel beschäftigen werde, weil logischerweise, einerseits das Buch, aber weil mir das auch wirklich ein Anliegen ist, weil ich mir echt Sorgen um die jungen Männer mache mittlerweile. Ne? Einsamkeitsepidemie und. Kann man alles sich nächstes Jahr genauer anschauen. Ich glaube, er wird auch noch sehr stark im Thema Nachhaltigkeit und Ökologie wieder wüten, ja? Weil das ist eigentlich jetzt verschwunden. Keine Zeit dafür, die Kohle ist knapp und so weiter. Da wird der wütende Optimist wütend dafür kämpfen, dass es da eine Zukunftsvision gibt, auf die wir Bock haben. Übrigens, gute Nachrichten, wir haben letztes Jahr zum ersten Mal mehr Erneuerbare als fossile Energie produziert in Europa. Yeah, Tipping Point, geile Nummer. Sollte man mal feiern und da weiter hingehen. Ja, und ich glaube, der wütende Optimist wird noch weiter in der digitalen Korrekturschleife kämpfen. Und der wütende Optimist wird, glaube ich, ganz entspannt zuschauen, wie viele der Erlösungs- und Erwartungshaltungen an KI sich endlich beruhigen und wir endlich ein realistisches Bild davon bekommen, was es kann und was es nicht. Und da kann es im Übrigen, finde ich in Deutschland, gute Nachrichten, im industriellen Bereich sehr, sehr viel. Ne? Robotik, Automation und so weiter. Ich glaube, da liegt für uns der Hebel viel mehr, als dass man seine Partnerin oder seinen Partner mit einem Chatbot ersetzt. Das halte ich für Future Bullshit.
Die erleichternde Ernüchterung, die uns da ins Haus steht. Wunderbar, ja, ich freue mich
drauf. Schöner könnte man es nicht sagen. Erleichternde Ernüchterung. Oh, schön.
Das lassen wir so stehen, oder? Jetzt gehen wir erleichternd, ernüchternd ins Weihnachtsfest, oder? Ich stoße heute Abend an. Du hoffentlich auch. Und ja, happy ich freue mich, wenn wir uns. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns in der Zukunft sehen. Danke, lieber Tristan, hat Spaß gemacht.
Ich habe zu danken. Wie sagt mein Vater nochmal? Wir sehen uns in der Zukunft.
Da war es wieder. Danke dir.
Danke.
Ich grinse immer noch von einem Ohr bis zum nächsten. Also mich hat die Folge total begeistert und ich hatte auch das Gefühl, er hatte richtig Spaß. Er war super gut drauf und hat da wirklich ein Bonmot nach dem anderen rausgehauen. Ich packe nur mal so eins raus, nämlich: Die Leute wollen gar keine Prognosen, die wollen Propheten. Allein sowas. Ich liebe es dafür. Das Gespräch hat mich total inspiriert. Ich hoffe auch, denn am Ende mache ich das Ganze hier ein bisschen für mich und ganz, ganz viel für euch, für meine Hörerinnen und Hörer. Und Ich würde mal sagen, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, spätestens mal richtig fett Danke zu sagen. Ihr seid mir sehr treu geblieben dieses Jahr. Im Gegenteil, ihr habt noch neue Freunde mitgebracht und Freundinnen, denn Spotify und Co. verraten mir, der Podcast wächst und wächst und wächst. Das sollte auch so sein. Ich gebe hier richtig Gas für euch und ihr tut das auch und das kommt an. Ihr schreibt, ihr kommentiert, ihr wünscht euch Dinge. Auch das ist ganz, ganz toll und nutzt die Gelegenheit unter info@gundwerk-salon.de euren Senf, euren weihnachtlichen Senf dazu zu geben. Ich lese alles, auch wenn ich manchmal etwas brauche zu antworten, aber ich lese wirklich jede einzelne Nachricht. Also für heute erstmal danke an euch. Genießt die Weihnachtstage. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen in weihnachtlicher Stimmung. Ihr wisst ja, lasst euch ein bisschen was zu wünschen übrig. Gibt nichts Blöderes, als wenn alle Wünsche erfüllt werden. Nehmt nicht alles so wahnsinnig schwer und ernst, vor allen Dingen euch selbst nicht, dann geht es am meisten ein kleines Stückchen besser. Ihr werdet mich hier dieses Jahr noch mindestens einmal hören und im nächsten Jahr ganz, ganz häufig. Und bleibt noch ein bisschen dran, ich habe noch eine Info für euch. Jetzt aber erstmal frohe Weihnachten oder wie wir in unserer Familie immer sagen, fröhliche Weihnachten und danke für so ein tolles Good Work Jahr gemeinsam mit euch.
Mein Name ist Carsten Schermuli und ich leide unter PMS. PMS ist das Podcast-Muffelsyndrom. Das zeigt sich so, dass ich nicht so gerne in Podcasts gehe und auch gar nicht so gerne Podcasts höre. Es gibt aber einen Unterschied bzw. eine Ausnahme und das ist der Podcast von Jule. Good Work ist wirklich ein toller Podcast. Ich höre ihn gern. Und wir haben ein Fest gefeiert auf der Bühne dieses Jahr, haben die Psychologie der Macht gemeinsam besprochen, diskutiert auf einer Bühne in Wiesbaden und das war ein ganz tolles Erlebnis und das hat mich zumindest etwas von PMS kuriert. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche alles Gute für die nächsten 300 Folgen. Herzliche Grüße.
Jule, ich kann mich noch genau an unsere Folge 17 erinnern. Damals war ich mit meiner Frau zu Gast und wir haben über Corona gesprochen. Damals hast du einfach jeden Tag eine Folge rausgehauen und hast damit wirklich Geschichte festgehalten in dieser ganzen verrückten Zeit. Und heute bist du eine feste Podcast-Instanz in Deutschland und hast alle bei dir vor Mikrofon, die irgendwas Schlaues zu sagen haben, rund um gute Zusammenarbeit und die Arbeitswelt von heute und morgen. Und so soll es bitte auch weitergehen. Aus Wiesbaden, am besten in die ganze Welt. Alles Liebe von deinem Podcast-Buddy David Hilmer aus der Nachbarschaft. Mach weiter so.
Ich lieb's einfach, dass Good Work alle Herausforderungen von der positiven Seite beleuchtet und immer Antworten mitliefert oder zumindest Ideen für Antworten. Und das begeistert mich bei den ganzen großen Herausforderungen einfach richtig doll.
Liebe Jule, was ich an dir und dem Podcast total gerne mag, ist, dass du einfach bist, wie du bist. Total lustig, total engagiert, total leidenschaftlich. Und ich finde, das hört man auch in jeder Folge. Toll, dass du da bist und toll, dass du weitermachst. Herzlichen Glückwunsch, Antonia.
Also, liebe Jule, ich liebe deinen Podcast, weil du sehr interessante Gäste hast, weil du extra klasse Fragen stellst, weil du unendlich viel Humor hast, weil du einer der sprachintelligentesten Menschen bist, die ich kenne. Und weil ich in der Regel mit guter Laune rausgehe, weil irgendwelche Lösungen jedweder Art produziert wurden und ich dann denke, na, wir schaffen das schon, egal wie dick das Brett ist. Und das finde ich ein großer Verdienst von deinem Podcast und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken.
Stopp, noch nicht das Handy aus der Hand legen oder wie ihr auch immer gerade den Podcast Good Work gehört habt. Bevor ihr also weiter zischt, nochmal kurz mein Hinweis. Also, was ist es denn mit diesem Kollektiv? Jetzt im Januar werden einige Informationen, Veranstaltungen dazu rund um das Thema Kollektiv, Good Work Kollektiv stattfinden. Im Grunde ist die Idee ganz simpel. Und die Idee kommt auch gar nicht so sehr von mir. Die kommt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, von euch. Denn ihr habt mir immer wieder geschrieben. Was habt ihr mir geschrieben? Ich schreibe mit, wenn ich Good Work höre. Ich höre Folgen einmal, zweimal, dreimal. Jule, du hast die ein oder andere Frage nicht richtig beantwortet, nicht tief genug. Hak nochmal nach. Ich würde gern mehr erfahren von dem Gast und so weiter und so fort. Und dann hat es irgendwann bei mir Klick gemacht. Da ist ein Bedarf. Da sind Menschen wie ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die gerne tiefer eintauchen möchten und vielleicht sich auch vernetzen möchten. Vielleicht auch mir mal ganz von Auge zu Auge den Marsch blasen möchten oder auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und außerdem, ihr wisst ja, ich bin sowas von neugierig, euch auch mal richtig und direkt kennenzulernen, weil das genau passiert auch im Kollektiv. Wir werden uns also begegnen, einmal im Monat, und ihr werdet die Möglichkeit haben, wirklich noch fundiertes Arbeitsmaterial an die Hand zu bekommen für euren ganz konkreten Arbeitsalltag. Und drittes, unbedingt euch auch austauschen mit anderen Good Work-Hörerinnen. Also mit anderen Worten, ganz, ganz schön viele Goodies auf einmal. Schaut unbedingt mal nach in den Shownotes. Gerade jetzt im Januar werden wir ganz aktiv euch Informationen an die Hand geben, bevor es dann richtig losgeht. Und ihr wollt auch ganz früh mit dabei sein, oder? Ich freue mich auf euch.